Herzlich willkommen zu einem weiteren Film auf Bible Teaching. Es geht heute um die Geschichte der Elberfelder Übersetzung. Neben mir steht Herr Arend Remmers, Leiter des Bibelmuseums in Wuppertal. Arend, woher kommt der Name dieser Übersetzung? Wann geschah die Übersetzung und wer arbeitet daran mit?
Der Name Elberfelder Übersetzung rührt von der Stadt her, in der diese Übersetzung damals hergestellt wurde, die heute ein Stadtteil von Wuppertal ist. Und die Männer, die diese Übersetzung hergestellt haben, waren Christen. Karl Brockhaus, der hier in Elberfeld wohnte damals, ein weiterer Deutscher, Julius Anton von Poseck, und drittens der Bruder John Nelson Darby aus England. Die Übersetzung selber entstand in den Jahren zwischen 1855 und 1871. 1855 war das Neue Testament fertig und 1871 das Alte und damit die ganze Bibel.
Jetzt gab es ja zu dem Zeitpunkt, das heißt Mitte des 19. Jahrhunderts, auch schon die Luther-Übersetzung. Warum war es notwendig, dann noch eine Elberfelder-Übersetzung anzufertigen?
Die Luther-Übersetzung war damals über 300 Jahre alt. 1522 war das Neue Testament erschienen, 1534 die ganze Bibel. Und Luther hatte eine Pionierarbeit geleistet. Er war der erste Mann in der Reformation. Er war der erste, der die Bibel in ein gutes, verständliches Idiom seines Volkes, das Deutsche, gebracht hat. Und er begründete sich auf einen Text, vor allen Dingen bei dem Neuen Testament, 1522, den Erasmus von Rotterdam, der große humanistische Gelehrte, erst 6 Jahre vorher herausgebracht hatte. Dieser Text wurde später, dieser griechische Text wurde später der sogenannte Textus Receptus genannt. Er basierte bei Erasmus aber auf nur wenigen Handschriften. Und die waren auch zudem noch relativ jung, also sehr spät entstanden. Alles andere war mehr oder weniger damals unbekannt. Dieser Text wurde dann in den kommenden Jahrhunderten weiterentwickelt. Man fand neue Handschriften, aber nur relativ wenige. Aber dieser Text hatte, wie man inzwischen festgestellt hatte, doch gewisse Mängel. Besonders im 19. Jahrhundert war es Konstantin von Tischendorf, der sich der Erforschung des Neuen Testamentes gewidmet hat und sein ganzes Leben dafür praktisch eingesetzt hat. Und von ihm wusste man, oder seit ihm und auch einigen Vorgängern, dass der Textus Receptus, wie er genannt wurde, ein Text war, der durch bestimmte bewusste Änderungen ab dem 4. Jahrhundert erweitert worden war und dass es ältere Handschriften gab, in denen diese Erweiterungen noch nicht drin waren. Außerdem hatte Luther nicht so sehr auf die exakte wörtliche Wiedergabe des Textes geachtet, sondern mehr einen Text, einen lebendigen, das Herz und den Verstand ansprechenden Übersetzungstext gewählt. Und diese Textform, die eben nicht in erster Linie durch Genauigkeit ausgezeichnet war, die genügte den Brüdern, den Christen in der Mitte des 19. Jahrhunderts nicht mehr, weil sie darauf sich ausrichteten, nicht nur das Evangelium zu verbreiten, sondern auch die Wahrheit des Neuen Testamentes in klarer Form ans Licht zu bringen. Und das war ihnen nach ihrer Auffassung mit dem Text der Lutherbibel nicht so möglich wie mit einer genauen Bibelübersetzung, die sie dann mit der Elberfelder ans Licht gebracht haben.
Das heißt also, der Text von Martin Luther war nicht unbedingt schlecht. Dadurch sind sicherlich auch viele, viele Menschen zum Glauben gekommen. Aber er war den Brüdern nicht genau genug.
So kann man es sagen. Und es kommt, wie gesagt, hinzu, dass der Text, den Luther benutzt hatte, inzwischen durch Funde und Forschungen der Funde so ergänzt und so klar, viel klarer geworden war, dass es jetzt eine gewisse Konkurrenz gab zu dem alten, bis dahin anerkannten Textus Receptus, nämlich den modernen, damals modernen wissenschaftlichen Text, der durch Tischendorf eigentlich eine größere Bekanntheit, einen größeren Bekanntheitsgrad und auch Anerkennung gefunden hatte. Und darauf haben sich diese Männer gestützt bei der Elberfelder Übersetzung.
Ja, war das jetzt nur der Wunsch der Brüder, die das damals, die Übersetzung durchführten? Oder spricht die Bibel selbst auch davon, dass es wichtig ist, nicht nur den Inhalt, sondern auch die einzelnen Worte dieses Buches zu untersuchen?
Das kann man durchaus sagen. Dazu möchte ich vielleicht einmal zwei oder drei Stellen lesen. Die erste aus dem Alten Testament, die diese Frage, die du gestellt hast, in ganz klar beantwortet. Das erste ist 2. Samuel 23, Vers 2, wo der König David am Ende seines Lebens sagt, der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Eine weitere Stelle aus dem Neuen Testament, aus der Feder des Apostels Paulus in 1. Korinther 2, Vers 13, wo er von den Worten Gottes spricht, die wir auch verkündigen, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Und zum Schluss noch ein Wort aus dem Mund des Herrn Jesus selber, das er in der Bergpredigt Matthäus 5, Vers 18 gesprochen hat. Bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Diese Verse zeigen meines Erachtens sehr deutlich, dass es durchaus auch auf die exakte Ausdrucksweise der Bibel ankommt, die es zu übersetzen gilt, wenn man den Gedanken, die dahinter stehen, wirklich auf den Grund kommen will.
Das heißt, wenn ich das also richtig verstehe, reicht es nicht zu sagen, dass die Bibel das Wort Gottes enthält, sondern man muss schon sagen, dass die Bibel das Wort Gottes ist, was ja nicht genau das Gleiche ist.
So haben es die Männer, die die Bibel übersetzt haben, damals gesehen und so sehe ich das auch. Sie haben in ihrem Vorwort der ersten Elberfelder Übersetzung geschrieben, dass ihnen das so ein ernstes Anliegen war, dass sie versucht haben, selbst wenn sie selber nicht klar waren, ob sie es verstanden, den Gedanken des Wortes gleichsam wie in einem Spiegel wiederzugeben, sodass andere Männer, so sagten sie in ihrer Bescheidenheit, die vielleicht eine tiefere Einsicht hatten, anhand dieser genauen Übersetzung neuere Erkenntnisse finden könnten.
Dann bedanke ich mich herzlich für das Gespräch. In einem zweiten Teil werden wir uns darüber unterhalten, dass es verschiedene oder vielleicht verschiedene Grundtextvarianten gibt und wie die Elberfelder Übersetzung damit umgegangen ist.